Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz! Geholz!
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale-Zeitung bist du immer up-to-date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Herzlich willkommen zur 52. Folge von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Das bedeutet auch gleichzeitig die erste Folge, nachdem wir wieder mal einen neuen deutschen Fußballmeister haben. Also Glückwünsche an Bayer Leverkusen, die die jahrelange Macht der Bayern unterbrochen haben. Das ist natürlich herrlich. Jürgen, wie siehst du das?
Ja klar, man konnte sich ja darauf vorbereiten und trotzdem habe ich mich gefreut, weil man immer denkt, irgendwas könnte noch schief gehen.
Ganz genau. Ganz genau.
Irgendwann, wenn die Lex Bayern wieder greift, aber in dem Fall hat es die Werkself durchgezogen und cool und endlich wieder mal eine Meisterschaft, 2 Jahre, wo sich auch die Fans gefreut haben,
Richtig gefreut, ja. Und fast 86. Minute, Spiel noch unterbrochen, abgebrochen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, macht kein so Zeug, ne? Aber das ist natürlich schön, weil jetzt geht so langsam die Meistersaison los. Die ersten kristallisieren sich raus. Nach Bayer Leverkusen geht unser erster Glückwunsch in der Saison nach Hammelburg bzw. Fuchstadt. Denn in der A-Klasse 1 steht die SG FC Hammelburg, FC Fuchstadt 2 als Meister fest.
Genau, haben dann praktisch noch 1-2 Stunden vor den Leverkusener die Meisterschaft gefeiert.
Genau.
Genauso souverän, muss man sagen. Die haben jetzt, glaube ich, in der ganzen Saison 2 Unentschieden, den Rest haben sie alles gewonnen.
Mhm.
Ich finde es ein bisschen typisch, weil prinzipiell der Aufstiegskampf sind sehr viele Ligen, wo eigentlich alles relativ klar ist. Ne? Detter Weisenbach in der B1 marschiert vorneweg, Steinach spielt in der Kreisklasse vorneweg, Kreisklasse 1. In der Kreisliga ist Tulba und Trabstadt, die sie da oben geigen, aber andere kommen da gar nichts mehr in Frage.
Ja.
Also relative Langeweile insgesamt. Ich weiß, ob du das anders siehst. Abstiegskampf ist jedenfalls spannender als
Meisterschaftskampf. Das definitiv, aber Relegationsplätze sind es halt jetzt noch. Ne? Da gibt es ja die unterschiedlichen Regelungen
genau,
und sowas. Genau,
teilweise 2 Relegationsplätze.
Genau.
In der A-Klasse 2 zum Beispiel, wo Rothausen-Thundorf mit dabei ist. Da habe ich mal angerufen, weil den Verein gibt es ja nächstes Jahr nichts mehr.
Mhm.
Die lösen sich ja auf. Das heißt, der TSV Thundorf heißt es dann.
Ja.
Ist da mit 2 Mannschaften vertreten und die SG Rothausen-Volgershausen. Da habe ich bei den Rothäuser-Thundorfern mal angerufen. Ja, was ist denn das? Euren Verein gibt es nächstes Jahr nichts mehr. Aber die erste Mannschaft steht auf dem Relegationsplatz. Die zweite Mannschaft, theoretisch ist der Relegationsplatz in der B-Klasse auch noch erreichbar.
Mhm.
Und da hat der Max Geier gesagt, ja, wenn wir da stehen, dann spielen wir das auch. Und wenn dann der TSV Rothausen-Thundorf aufsteigen würde, würde das Spielrecht der TSV Thundorf zur neuen Saison wahrnehmen.
Ah, oh, das geht.
Das geht.
Aha.
Und okay. Das ist das Spannende, was ich jetzt aber auch nicht so wusste.
Ah, ja, okay. Ja, gut. Ja, ich meine, wenn man die Chance hat, Relegation, wir freuen uns ja alle schon drauf, wir machen das ja immer richtiges Thema hier bei uns. Klar, wenn man die Möglichkeit hat, will man das, glaube ich, niemandem nehmen, dass er dann mal spielen kann, ne? Egal, wie es der nächste Saison weitergeht. Ja, cool.
Naja, und ansonsten, wie gesagt, Abstiegssachen. Sind spannender. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, die Fuchsstädter müssen auch aufpassen, nicht abzusteigen. Ja. Die sind jetzt gerade in so einer Abwärtsspirale drin.
Mhm.
Und wichtige Leute fehlen. Jetzt zuletzt noch der Tommy Halbig verletzt noch verabschiedet.
Ja.
Das könnte eng werden.
Und da unten, da gehen, ich glaube, aus der Landesliga gehen auch einige runter, ne?
Ja, das sind irgendwie 2 Absteiger und 3 Relegante und sowas.
Genau, ja. Ja gut, aber dafür ist es wenigstens beim TSV Großbadorf. Ich war da immer überrascht, wenn ich so auf die Tabelle gucke und dann denke ich mir, ups, wie ist das jetzt passiert?
Ne? Siegerserie.
Total, ne?
Yannick Göller, oder Häuser trifft und trifft.
Ja. Also die können auch ganz nach oben geht es, glaube ich, nichts mehr, ne? Oder kaum oder schwer, aber Relegation wäre noch drin.
Karlburg ist da
ne?
durch, aber Relegation ist drin, absolut.
Ja. Mit Karlburg ist auch so lustig, da habe ich neulich erstmal nachgeguckt, da habe ich gedacht, Karlburg ist ja das da unten bei Karlstadt, ne?
Ja.
Und müsste ja ein Riesenerfolg sein, aber da habe ich ja gesehen, die haben schon mal Bayernliga gespielt.
Ja, korrekt, ne? Korrekt.
Also da war ich total überrascht, aber gut. Schauen wir mal, was da so passiert.
Ja, und treffen und treffen tut auch der Lia Seufert übrigens.
Ja, absolut.
Der bei über 30 Toren schon steht.
32, ich habe nämlich nachgeguckt.
Zum Stand der Aufnahme.
Zum Stand der Aufnahme, Entschuldigung, ja, muss man natürlich sagen.
Ja.
Korrekt, genau. Und das ist auch interessant. Ich habe jetzt schon mal überlegt, habe auch ein paar Kontakte gefragt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn da so der Rekord in der Kreisklasse? Kriegt man das irgendwie raus? Also, liebe Hörer, wenn der Jürgen schon Kopf schüttelt, dann wird es echt schwierig.
Wir hatten doch mal vor Zeit lang auch mal so die Top-Torjäger mit so 48 Toren,
ja.
Mit Leuten weit über 40, haben wir einige gehabt. Aber
genau.
Welche Klasse das jetzt war, um Gottes Willen.
Genau, also wenn jemand weiß, wer in der Kreisklasse, muss halt eins sein, sagen wir mal Kreisklasse hier im Landkreis, wo da der Rekord liegt, gerne mal die Info an uns per Mail oder Instagram oder sowas. Würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, wie das da so
also wahrscheinlich, ich sag, wir haben ja einige 40er, wird wahrscheinlich irgendwas mit 40 sein, aber die Runde geht noch einige Zeit.
Und ich meine, der trifft jedes Mal mindestens doppelt. Das ist unglaublich. Echt. Also, Elia Seufert, momentan absoluter Höhenflug.
Und geht nicht zum FC Löwen Schweinfurt.
Hat er zumindest gesagt. Wenn Waldberg Stangroth die Klasse hält, bleibt er da oben in der Rhön und geht nicht zum FC Schweinfurt. Und andere Spieler gehen wahrscheinlich auch nicht mehr zum FC Schweinfurt.
Ja, und dürfen nichts mehr da bleiben. Ne?
Ja.
Die etwas holprige Überleitung haben wir natürlich gemacht wegen dem Lukas Wenzel, unserem Steinacher Tormann, der keinen Vertrag mehr kriegt. Obwohl ja die Schnüdel wollen noch mehr auf lokale Komponente setzen.
Ja.
Aber er hat dann eben gesagt, die haben sich irgendwie nicht einigen können. Und dann hat er gesagt, ja, egal wie, ich würde aber dann trotzdem gerne bleiben. Aber dann, nachdem das die ersten Vertragsgespräche eben, wie es so schon heißt, ergebnislos verliefen, er aber verhandlungsbereit gewesen wäre, kriegt aber jetzt keinen neuen Vertrag. Und ja, jetzt muss er halt gucken, wo er bleibt auf Deutsch. Ne? Jetzt wird er sich einen neuen Verein suchen müssen.
Ja.
Ist 25, glaube ich. Und natürlich hat noch Bock, Fußball zu spielen, ist ja auch ein richtig guter. Also schade, ne? Jetzt mit Mikkel Kleinhans und Lukas hätten wir halt da noch mehr Kissinger.
Ja, ich verstehe es irgendwie auch nicht.
Komponente gehabt.
Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber gut, das sind Details, die wir nicht kennen.
Ja.
Also ich glaube, es gibt genügend Vereine, die den Lukas Wenzel gut gebrauchen könnten.
Ja.
Ne?
Aber
würde ich jetzt mal so sagen.
Das Ganze habe ich dann eben durch ein paar Zufälle bekam ich auch mal eine Auflistung, weil man jetzt aktuell jetzt gerade in der Regionalliga Bayern sind, wie es prinzipiell mit Zuschauerzahlen ausschaut in der Regionalliga. Hast du dich damit mal beschäftigt?
Tatsächlich nicht, aber ich bin zu dem ersten, den du jetzt gleich aufzählen wirst, habe ich neulich zufällig ein Video gesehen, da haben sie einen Vergleich gemacht, Stimmung in USA bei der MLS und Stimmung bei einem Viertklassisten. Und du hast ja aufgeschrieben, Alemannia Aachen.
Genau,
ne?
Alemannia Aachen. Also wenn ihr jetzt daheim mal oder im Auto mal mitraten wolltet, was Alemannia Aachen für einen Zuschauerschnitt hat in der Regionalliga, in einer der Regionalligen. Die haben den höchsten Zuschauerschnitt für die Regionalliga und der steht bei über 16.000.
Der Schnitt, ne? Das
der
ist nicht der Höchstwert, sondern der Schnitt.
Das ich habe mir das aufgeschrieben zum Vergleich. Der FC 05 Schweinfurt, ne? Also der aktuelle Verein noch vom Lukas Wenzel, steht bei knapp 1.300.
Ja. Und die weitere Regionalligamannschaft bei uns in der Nähe noch niedriger bei 900, bisschen was über 900.
Aufstadt über 900, was ja für so ein Dorf wie Aufstadt wirklich am allerersten ist.
Natürlich, ne.
Aber zu anderen Regionalligisten, ne, also dann eben nach Aachen, Cottbus 6.400 im Schnitt, Kickers Offenbach 6.300 im Schnitt, Chemie Leipzig ist in diesem Ranking noch Zehnter, aber hat auch noch 4.200 im Schnitt.
Ja.
Und bei uns der Beste ist Kickers Würzburg. Gut, da kann man drauf kommen. Aber mit gerade mal 2.300 und ein paar zerquetschte.
Die waren früher samstags mittags in Waldberg.
Genau. Ja. Also das ist dann, wo wir ja auch immer sagen, die Regionalliga Bayern ist ja schön, dass wir jetzt eine eigene Regionalliga haben, aber Attraktivität ist woanders.
Naja, es ist halt seltsam. Ich meine jetzt, Kickers Würzburg, ja, haben auch eine gewisse Historie, aber dann danach so Bayreuth, FC 05, das sind ja Traditionsvereine. Ne?
Ja.
Und ich habe jetzt gerade mal überlegt, ich war ja am Wochenende auf Schalke gegen den ersten FC Nürnberg. Ne? Und ich meine, man muss sich das halt auch mal vorstellen. Da spielt jetzt Schalke gegen Nürnberg. Da weiß man vorher, das wird jetzt wahrscheinlich fußballerisch nicht das Highlight. Ne? Und das ist diese Arena auf Schalke, die ist mit 62.500 Leuten ausverkauft. Also wirklich ein mittel- bis unterklassiges Zweitligaspiel, ja, und gerammelt voll. Ich meine, klar, da hängt diese Fanfreundschaft noch mit zusammen, aber trotzdem, Schalke ist ja eh immer gut besucht. Nürnberg ist auch gut besucht für zweite Liga, ne? Aber das hat mich echt wieder begeistert. Also das war enorm.
Ne? Ja, und wir haben es ja auch neulich erwähnt gehabt, dass dann bei manchen Zweitligaspieltagen mehr Zuschauer sind als bei Erstliga. Ja. Und das liegt halt genau an solchen Spielen, an solchen Traditionsvereinen, ja, wo einem das Herz aufgeht, auch wenn der Fußball ja nicht immer der Beste ist.
Ja, genau. Und wenn man aus dem Fanblock raus eigentlich auch nichts vom Spiel sieht. Aber egal.
Hast du schon anderes Thema. Anderes Thema ist ein EM-Karten. Jetzt hast du gesagt, du hast Karten gehabt für Schalke gegen Club.
Ja, das war auch, war wahrscheinlich leichter ja, zu bekommen. Ja. Nee, ich habe mich beworben, aber hat keine Chance. Ja,
ich
bin nicht Mitglied vom Fanclub National 11 Powered bei der Getränkebrause.
Weißt du, ob es irgendwo so Public Viewing in der Gegend gibt?
Nein, wobei ich heute im Tag der Aufnahme, in der Zeitung gelesen habe, dass es an dem neuen Stadtstrand in Bad Kissingen wohl geplant wird.
Okay, ja, das wäre
das
schon
was. Wäre ganz gut. Das ist ja eine ganz gute Location. Ne? Ansonsten haben wir bei uns mal überlegt, ob man halt im Ort ein bisschen was macht. Ne? Vielleicht so im Sportheim oder sowas, aber das ist alles noch nicht spruchreif.
Zum Schluss. Ja, aber was Erfreuliches, Alex.
Absolut. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Wir haben es neulich schon mal bekannt gegeben. Da gibt es den, ich sage mal, bekanntesten Podcastpreis. Kann man sich dafür bewerben. Wir haben uns da beworben und sind tatsächlich in die Endauswahl gekommen in der Kategorie Beste Unterhaltung und dann noch die Kategorie Bestes Gespräch, weil wir einfach denken, also da auch speziell die Sendung mit dem Benjamin Schlusche,
genau,
zum Thema Waldbaden, weil das einfach so nach außen fast abstrakt ist. Was hat Fußball mit Waldbaden zu tun?
Ne? Wir bringen es zusammen.
Haben wir das mal eingereicht? Muss ich dir die Credits geben? Das war deine Idee. Und wir gucken jetzt mal. Also wir sind natürlich auf die Hörer ein bisschen angewiesen, weil das geht nach Publikumsvoting. Also jeder darf da gerne abstimmen, mehrmals, täglich, jeden Tag.
Also unter deutscher-podcastpreis.de kann man dann du holst die Suchmaske eingeben, findet man uns, muss nur auf den Button drücken.
Genau.
Wir haben dann eben über unsere Kanäle Facebook, Insta, haben wir auch nochmal eine entsprechende Verlinkung. Also wer es noch nicht gemacht hat, wir würden uns freuen. Ja, die Konkurrenz ist riesig und wir haben jetzt auch, ganz ehrlich, natürlich keine Chance, aber egal. Wir wollen halt das Beste rausholen und finden es gut, dass wir da schon mal irgendwo mit dabei sind.
Genau.
Und
Keine Chance, Jürgen. Ja, also man muss da positiv sein. Nichts anderes als ein Stockerlplatz erwarte
ich. Also dann bin ich positiv. Wir haben nichts zu verlieren.
Nein, aber es ist echt eine coole Geschichte. Und so wird die Rhön und der Rhöner Fußball auch bundesweit noch ein bisschen bekannter. Und das ist eigentlich so unser Ziel. Und das war jetzt, wenn es darum geht, bekannter zu werden, eine gute Überleitung, auch wenn es wieder ein bisschen holpert. Denn unser Gesprächsgast heute Abend ist sicherlich einer der bekanntesten Fußballer und Fußballtrainer aus meiner Heimatgemeinde, aus dem Großraum Burkhardt-Roth. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dem Dominik Schönhöfer.
Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön Optik und Akustik finden Sie in Burkhardt-Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
Ja, lieber Dom, ich hoffe, ich darf weiterhin Dom sagen. Ist das in Ordnung?
Ja,
schön, dass du da bist.
Ja, absolut.
Das ist die Einladung. Ist immer die heiße Diskussion, wenn man sagt, der Dom ist da. Welcher Dom? Da hat gesagt, ja, welcher Dom? Nicht der Dom, sondern der Dom ist da, wie das halt bei uns Rhönern ist. Dominik Schönhöfer, heute bei uns im Studio. Ich muss gestehen, ich glaube, du warst bisher der am schwierigsten zu kriechende Interviewgast. Hast du Stress?
Nein.
Nein?
Nur wenig Zeit.
Ja. Gut, ich hatte auch angefragt, das war die ungünstigste Zeit im Jahr, Vorbereitung zur Rückrunde.
Genau.
Da war es ein bisschen schwieriger.
Ja.
Gut, also du hast keinen Stress, das ist ganz gut. Wir haben gesagt, wir würden gerne mal so ein bisschen von vorne anfangen mit deiner Fußballkarriere. Momentan bist du ja Trainer beim TSV.
Also vorne heißt natürlich Fracheneckle.
Ach, guck. Mensch, Jürgen, in der 52. Folge mache ich so einen Fehler. Wir müssen uns ja erstmal warm machen. Das Fracheneckle, da hast du vollkommen recht. Das kennst du ja sicherlich auch, das Fracheneckle. Macht ihr das einem Training, also Eckle?
Regelmäßig.
Regelmäßig.
Ja, absolut.
Gut. Du weißt, da muss man schnell reagieren Und so ist es auch in diesem Fall. Ich fange gleich mal mit an. Das ist natürlich für mich, da wir aus der gleichen Marktgemeinde kommen, ganz wichtig. Großgemeindepokal oder Kreisliga-Aufstieg?
Ja, beides mal geht zum Fußball und ja, Großgemeindepokal versuchen wir diesem Jahr zu gewinnen und Kreisliga, ja, schauen wir mal. Stück für Stück Entwicklung, aber ja, es liegt noch in ferner Zukunft.
Aber im Prinzip, wenn dann beides, wenn es möglich und realistisch ist.
Ja, wir suchen immer das Beste rauszuholen. Aber ja, erst mal Training und arbeiten und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft.
Die nächste Frage ist um Alex, mit der kann ich selber gar nichts anfangen, aber ich stelle sie trotzdem.
Ich bin gespannt, ob mein Gehirn dann noch richtig funktioniert hat. Wir werden es wissen.
Malle oder Dorf Münsterland?
Beides, Top-Adressen.
Ah, war ich doch nicht so falsch. Ne? Ja, du hast mir das mal erzählt, dass du, glaube ich, mit Kollegen immer mal wieder zum Dorf Münsterland fährst.
Ja, genau.
Damals ist das?
Ja, mit der Waldbeiche-Crew damals.
Es ist wohl so ein Partyareal, also für die Hörer draußen, so wie Willingen oder Malle in Deutschland, ohne Strand und ohne Wärme.
Ja.
Aber der Rest ist ähnlich, glaube ich.
Ja, so ungefähr gut beschrieben. Ja. Ja, habe ich schon lange Zeit her, wo wir unten waren, ja.
Und Malle, irgendwie da eine Lieblingslocation vor Ort?
Boah, zu meinem 30. war ich das letzte Mal in Malle.
Also vor 2 Jahren.
Ja, genau. 3,5 sind es jetzt genau.
Ja. Gut, du bist ja Trainer mittlerweile. Jürgen Klopp oder Felix Magath?
Beides Top-Trainer. Ja, absolut. Ja, ich denke mal, beide verkörpern den Fußball, was ausmacht. Leidenschaft, Liebe, Hingabe. Ja, und immer 100% geben. Ne? Und ja, das ist eigentlich auch so meine Philosophie vom Fußball.
Ich glaube, wir kommen später nochmal drauf, aber um einzuhaken, bist du vielleicht so ein bisschen eine Mischung aus beidem?
Schwierig zu sagen, ja. Kann gut möglich sein, ja. Ich kenne beide leider nicht mehr. Aber ich denke, komm vielleicht schon ein Stück weit hin, ja.
Tom, wenn du dann eben zum Spieltag kommst in die Kabine, hast du einen Laptop dabei oder eine Taktiktafel oder brauchst du solche Krämpfe nicht?
Na, was heißt Krämpf? Ich denk, ist alles angebracht. Ne? Ich bin aber derjenige, der meistens Taktiktafel, aber die auch nicht immer rauszieht. Ein Laptop eigentlich so gut wie nie, vielleicht mit einer Spielanalyse. Jetzt zwar noch nicht in Wolbach, aber in anderen Vereinen dann schon mal, wenn man Standardsituationen oder Spielzüge, da ist so Material schon ganz hilfreich, ne? Oder Videoaufzeichnungen. Aber Stand jetzt momentan eher die Taktiktafel.
Und meine Lieblingsfrage, nachdem ich ja den Show-Einstieg schon mal komplett versemmelt habe. Dein bekanntester Handykontakt?
Boah, gute Frage. Kann ich jetzt gar nicht explizit irgendjemand.
So viele Promis im Handy.
Ja. Alexander Pfüll.
Ja, komm. Ja, das ist zu einfach. Also gut.
Später der ein oder andere Name noch, wo man Fragen hast.
Genau,
die Handynummer.
Genau, richtig.
Fällt mir spontan jetzt keiner ein, der außergewöhnlich bekannt ist.
Gut, so, aber jetzt steigen wir mal richtig ein, nachdem ich, wie gesagt, das versiebt habe. Wir wollten mal kurz zurückblicken auf deine fußballerische Karriere. Ich habe irgendwie, geistert da immer noch sowas im Hinterkopf bei mir rum, dass du mal in der Jugend beim 1. FC Nürnberg gespielt hast.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Gut, da bin ich schon mal froh. Erzähl uns mal, wie kam es denn da dazu?
Ja gut, es kam eigentlich durch Realschule Bad Kissingen und damals der Religionslehrer Eggy Fair,
denke
ich, bekannt.
Ja, natürlich.
Alter Club-Fan. Und der hat den Kontakt nach Nürnberg geknüpft gehabt. Zur damaligen Zeit, da gab es ja noch so Auswahlmannschaften, das ist heutzutage etwas anders. Und da habe ich damals in der Unterfranken- und Bayern-Auswahl gespielt und da war die Möglichkeit, dann auch mal dort eben auch Probetraining mitzumachen. Aber der Eggy hat den Kontakt geknüpft, ging dann über ein Jahr und dann ein Jahr später bin ich dann in Nürnberg gelandet. Das war mit 15, 15 war ich dann in Nürnberg unten.
Und war das danach so wie heute, dass du dann da gewohnt hast die ganze Woche? Warst du irgendwie in einem Internat?
Das war damals noch in den Anfangsschuhen das Ganze. Wir haben damals bei einer Gastfamilie gewohnt, im Nebenhaus. Die hatten eine Gastwirtschaft, das alte Fasthaus. Und nebendran war die Oma, wo praktisch uns mehr oder weniger über uns gewacht hat. Aber ich damals noch mit den anderen Spielen, wir waren so das Pilotprojekt damals.
Okay. Ja, also du warst quasi die Grundlage vom NLZ des ersten FC Nürnbergs.
Ja, oder eine der ersten, sagen wir es mal so. Ja.
Okay.
Eine der ersten Spiele damals, ja.
Jetzt hast du von uns gesprochen. War das jemand hier aus der Region, jemand Bekanntes?
Der erste Spieler nicht, das war der Kapitän Figre, der war ein Jahr über mir und der hat A-Jugend gespielt. Und ein Jahr später kam dann, oder eineinhalb Jahr später, aus der Region der Margot Reuss dazu.
Ah, okay, das ist, der hat auch mal beim FC 06 gespielt, oder? Dann später,
genau,
wenn ich mich nicht täusche,
genau,
ne?
Genau, ja, genau, genau, genau. Und wir haben dann zusammen gewohnt in der Wohnung dann.
Ja. Ah, okay, so schließt sich der Kreis. Genau. Guck an. Ist aus der damaligen Zeit, was habt ihr dann damals gespielt mit dem ersten FC Nürnberg? Welche Liga war das? So?
Damals, da hat es eigentlich nur auf regionaler Ebene gegeben, also im Raum Nürnberg einfach auch. Mhm. Und dann war es so, bist du eigentlich auf die bayerische Meisterschaft dann fahren, wo du halt dann gegen 60 Club gespielt hast, Bayern in München, Augsburg. Mhm. Und wenn du dann die bayerische gewonnen hast, dann hast du die Möglichkeit zu deutschen praktisch. Das war damals mehr im Pokalmodus, okay, nicht wie heutzutage, dass du in der Bundesliga dann gegeneinander spielst. Dann, ja. Also das war damals noch gar nicht möglich. Ne?
Ja. Ja. Ist aus der damaligen Zeit irgendjemand tatsächlich später mal im Profigeschäft irgendwie gelandet?
Ja, gut, ich sag mal, der Helmut Rahne, der Thomas Ziemer und so die Spieler.
Mit denen hast du zusammengespielt?
Ja,
genau, okay.
Genau. Hast du vom Thomas Ziemer die Handynummer?
Nee.
Okay. Aber du warst ja dann so, also ich nehme an, du hast ja damals Jugend in Wolbach gespielt, bist dann zum Club gekommen.
Genau.
Wie ging es dann weiter? Also der Sprung zum Profi hat ja dann anscheinend nicht geklappt oder leider nicht geklappt.
Ja, leider. Ich sag mal, die Zeit, die drei Jahre in Nürnberg, die waren eigentlich, Gott sei Dank, hatte ich das große Glück gehabt, dass ich da in der Regel in der Stammmannschaft gespielt habe. Und da dann einfach viel Spielpraxis bekommen habe. Aber zum Profigeschäft hat es dann leider nicht gereicht. Ich bin dann nach der Jugend, nach den drei Jahren, bin ich dann wieder zurück nach Schweinfurt 05, damals unter Werner Lorand. Und genau, weil ich oben in Nürnberg hätte ich oben bleiben können, hätte aber nur einen Amateurvertrag bekommen, aber keinen Profivertrag.
Ja.
Und deswegen bin ich wieder zurück, einfach auch wegen, ja, private. Ich habe mich halt in der Region doch am wohlsten gefühlt.
Verständlich.
Wobei Nürnberg auch traumhaft war. Aber wie gesagt, hat es mich zurückgezogen, hat dann die Möglichkeit gehabt, in Schweinfurt damals peinlicher dritte Liga zu spielen. Genau.
War dann die Saison, wo sie dann aufgestiegen sind später?
Genau, das war das Aufstiegsjahr in die zweite Liga.
Wo dann auch der Martin Halbig dann in der Zeit da war zum Beispiel, dass man so ein bisschen zeitlich einordnen kann. Ne?
Das war 89, 90.
Ja. Ich wollte sagen, Anfang der 90er, genau.
Genau.
Gut, und dann warst du in Schweinfurt beim FC 05 und du warst doch dann auch mal in Waldberg, ne? War das dann gleich nach Schweinfurt?
Nee, ich war ein Jahr in Schweinfurt und dann war ich drei Jahre bei den Freien Donnern
in Schweinfurt. So was, siehst du, ich hatte doch noch irgendwas. Okay.
Und dann...
Und beim Ernst Gehling damals schon?
Oder? Genau, Dieter Schiffer zu Beginn, dann der Ernst Gehling, genau, und dann, dann danach nach Waldberg dann.
Eine tolle haben dich damals genommen, wenn du vom FC 05 kommst?
Ja. Doch, ich hatte ja einen guten, sehr guten Kumpel und Freund mit Michael Reuss, hat damals schon gespielt, aber ich kam die Verbindung.
Stimmt, so war es, genau.
Genau, und das war dann naheliegend. Das war eine traumhaft schöne Zeit, zwar nicht die erfolgreichste bei den Freien Tönen. Ja, wir sind in den drei Jahren, wo ich dort war, sind wir zweimal abgestiegen, also ist mir auch gelungen.
Aber von den Tönern schwärmen alle. Ne? Später kam ja auch noch der Thorsten Büttner, war ja auch, ich glaube, 10 oder 11 Jahre bei den Turnern.
Ja.
Da kann man sich wohl schon wohlfühlen.
Ja, absolut. War eine schöne Zeit. Absolut. Zwar sportlich nicht so erfolgreich, aber eine schöne Zeit war es auf alle Fälle.
Okay, und dann war eben Waldberg, das war, glaube ich, gar nicht so lang, ne?
Waldberg waren dann zweieinhalb Jahre, genau. Ja. Genau, das war dann der Aufstieg Landesliga, wo ich dann dazu kam.
Mhm.
Und aber danach liegen, weil ich wollte noch mal höherklassig spielen, ganz einfach. Und ja, war auch prägende und schöne Zeit in Waldberg dann.
Trainer damals?
Damals waren mehrere Trainer, war der Harald Aumeier.
Der war auch mal das.
Genau.
Stimmt, jetzt wurde
früher der Schweinfurter auch, ne? 05er.
Genau.
Oh, und der. Warte mal, der.
Aber dann unterm Dressel, dann hast du dann da auch.
Doch, Werner Dressel war dann der letzte Trainer, wo ich dann gespielt habe.
War dann auch das Spiel gegen die Bayern in der Zeit?
Da war ich schon weg dann.
Da warst du
dann
schon weg.
Da war ich dann schon weg. Und davor der Peter Kleinhens dann noch.
Genau,
das waren so die drei Trainer. Ja.
Okay, und dann kam, wenn ich mich nicht enttäusche, dann bist du als Spielertrainer schon gleich zu deinem Heimatverein, oder?
Genau, das war so die Winterpause. Mein Bruder kam dann noch nach Waldberg mit nach oben.
Ja.
Und genau, und dann sind wir damals in der Winterpause nach Wolbach gewechselt. In
das die war B-Klasse damals, ne?
Ja, genau. Damalige B-Klasse.
Ja.
Und ja.
Also damalige B-Klasse ist dann die heutige Kreisklasse wahrscheinlich.
Vergleichbar, ne?
Hätte ich jetzt gedacht.
Was B-Klasse? Habt ihr nicht in der C-Klasse sogar gar nicht? War es nicht ganz runter?
Wir sind gekommen. Damals war die Mannschaft war noch auf dem Nicht-Abstiegsplatz und wir sind gekommen in der Winterpause und sind dann mit der Mannschaft in die C-Klasse abgestiegen.
Stimmt.
In die Relegation.
C22.
Und dann noch interessanterweise gegen Waldbech 2 abgestiegen.
Ah, ja. Okay.
Dann sind wir in den Niederungen angekommen. Ja, und dann habe ich dann im Sommer, das war 96, habe ich dann das Traineramt übernommen.
Und ab da ging es ja dann, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ziemlich gerade durch bis letztendlich in die Bezirksliga, oder? Kreisklasse, also mit damalig ist es noch eine Kreisklasse, ne? Damals war es.
Das war damals.
Damals die B-Klasse.
B-Klasse,
genau. Also C wirklich anfangen, C22. Ja. Dann B-Klasse, da habt ihr, glaube ich, noch mal 1-2 Jahre gespielt, oder?
3 Jahre. Ja,
drei?
Das waren 3 richtig intensive Jahre, wo wir immer so Platz 3, 4 und dann, und dann im dritten Jahr in der B-Klasse, also C-Klasse sind wir gleich aufgestiegen und dann 3 in der B-Klasse und dann sind wir über die Relegation in die damalige A-Klasse aufgestiegen.
Genau.
Und ein Jahr drauf dann auch wieder über die Relegation
in
die Bezirksliga.
Genau. Mhm. Okay, also das habe ich jetzt noch einigermaßen zusammengebracht. Von der Zeit, also ich meine, ich kann mich damals auch gut daran erinnern, ich war da sehr oft in Wolbach, klar, in Großgemeinde hat es nicht so viele Bezirksligamannschaften oder auch Kreisligamannschaften, wenn man es mit heutigen Ligen vergleicht. Da waren ja schon dann zwischendurch, das war ja echt eine sehr, sehr bekannte Mannschaft. Aber wenn ich habe jetzt für die Vorbereitung so ein bisschen überlegt, von den damaligen Spielern, so wie du, dass der Trainer irgendwie übrig geblieben, fast gar niemand. Da sind viele von der Fußballbildfläche verschwunden. Also ich meine, die Detlef Reidelbach treffe ich öfter mal so beim Fußball. Aber dann auch so Simon Leitner, der auch nicht mehr da wohnt. Mhm. Dein Bruder macht eigentlich nichts mehr, ne, im Trainerbereich, also zumindest nichts, was ihr wisst.
Ja, ist richtig.
Der Patrick.
Ist richtig, ja.
Und der Timo Karich zum Beispiel, der war ja auch mal da als Stürmer, auch nicht mehr da. Also es sind ganz viele aus der Generation verschwunden. Das wären ja eigentlich so ideale Leute gerade heute im besten Alter, so Trainer mit Erfahrung und sowas, ne?
Ja.
Hast du die irgendwie so geprägt, dass die alle keinen Trainer mehr werden wollt?
Ja, nee, glaube ich nicht. Also, der Timo hat es, wie gesagt, in Linkshausen war er meines Wissens
Spielertrainer. Und in Lauter bin ich mir nicht sicher, aber da war er als Spieler, aber auch noch Trainer war, bin ich mir nicht sicher. Also der hatte im Anschluss direkt, aber die sind halt heute alle so verschwunden, ne?
Ja, ja. Ja, und mein Bruder, wie gesagt, war 2 Jahre damals, 2006, 2007 in Steinach dann Trainer. Aber hat gesagt, ja, nach 2, 3 Jahren hat er dann gesagt, nee.
Das ist nicht so seins.
Genau, wobei er recht erfolgreich war, nachher sehr guten Kontakt nach Steinach noch hatten.
Mhm.
Aber Interesse war dann woanders gelegen.
Ja.
War vielleicht nicht ganz.
Als Trainer bist du jemand, der eigentlich im Prinzip keine halben Sachen macht. Also wenn der was macht, machst du es gescheit, machst es mit voller Energie. Wo kannst du dann deinen Akku mal aufladen, wenn du einfach sagst, jetzt muss ich selber mal durchschnaufen? Hast du noch irgendwelche anderen Hobbys? Liest du mal ein Buch, wo du zur Ruhe kommst? Man muss ja mal abschalten. Auch das gehört zum Trainerdasein dazu, dass man mal abschalten kann.
Ja, also ich nutze dann schon die Pausen, ne? Also auch Winterpause, wo ich dann sage, also da, wo man richtig runterfährt. Und die Sommerpause versuche ich einfach so gut es geht, einfach einmal wirklich weg vom Fußball. Und also die Pausen sind hochnotwendig, weil, wie du schon richtig sagst, seitdem ich eigentlich Kindesbein Fußball mache, wenn ich mache Fußballspiel oder Sport oder generell egal, was ich mache, versuche ich immer alles zu geben und das Beste einfach immer rauszuholen. Ne? Und natürlich, wenn du eine Mannschaft betreust, ne, dann ist es ja nicht nur das, was man auf dem Trainingsblatt hat, sondern außenrum das Soziale, was ja unfassbar wichtig ist, was ja genauso wichtig ist, was auf dem Platz drin ist, dass die Harmonie, das Miteinander passt. Dazu sind einfach unfassbar viele Gespräche oftmals notwendig, um einfach das Vertrauen aufzubauen. Es geht ja nicht nur auch um Sport, sondern auch um private Angelegenheiten, wo der Spieler oder die Verantwortlichen wissen müssen, auch dafür bist du dann da, dass da einfach ein Miteinander einfach aufgebaut wird. Und das kostet schon Zeit und dann natürlich auch schon in Körner.
Und dann eben in so einer Pause ist es dann, wo du dann eben sagst, okay, da bewege ich mich mal, da gehe ich zum Wandern, da schaue ich mir was an oder auch wirklich mal sagen, okay, ich gönne mir dann einfach mal ein Dach auf der Couch oder.
Der Couch ist ganz schwierig. Also ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen, auf die Couch zu liegen.
Okay.
Ja. Abends dann schon mal, unter der Woche, klar, bin auch nichts mehr der Jüngste, man merkt es dann schon auch ein bisschen. Aber ich versuche dann einfach auch für mich dann mal Sport zu machen, mal zu laufen, ne, Kopf da ein wenig frei zu kriegen. Ne.
Ich habe bei der Vorbereitung auf die Folge dann eben auch so überlegt, ne, was man immer so Fragen stellen kann.
Ja.
Und vom Trainertyp, wo ich dich ja auch schon ein paar Jahre kenne, erinnerst du mich so ein bisschen an den Mikhail Nemirovsky? Sagt dir das was? Der Name?
Nee.
Der Nemirovsky war der letzte Eishockeytrainer in Bad Kissingen.
Ah, okay.
Und ist jetzt aktuell in Höchstadt.
Mhm.
Und hat er mit dem kleinen EC Bad Kissingen, mit den Kissinger Wölfen, extremen Erfolg gehabt.
Okay.
War aber auch oder ist immer noch ein extrem ehrgeiziger Trainer, den ich durchaus mit dir vergleiche. Weil da hat es dann auch, du musstest den Trainer so nehmen, wie er ist, aber du hast gewusst, der Trainer macht dich besser. Und deswegen erinnerst du mich ein bisschen an den Nemo, der in Schweinfurt wohnt.
Mhm,
und der Nemo hat aus den Spielern extrem viel rausgekitzelt. Meine Frage, du hast jetzt höherklassige Mannschaften trainiert. Kannst du deinen Ehrgeiz einem Kreisklassenspieler genauso vermitteln wie einem Landesliga-Spieler oder musst du da Abstriche machen?
Sehr, sehr gute Frage. Ich hatte jetzt nach Schwebenried eigentlich mal eineinhalb Jahre Pause gemacht gehabt und manchmal mal gefragt, Mensch, Kreisklasse, hast du vorher höherklassig trainiert? Und ich war selber gespannt, wie ich darauf reagiere. Also ich wusste eigentlich vornherein, dass die Liga, also fußballtechnisch für mich, glaube ich, kein Problem ist. Ne? Aber die Einstellung, die Haltung da dazu. Und wir haben im Vorfeld natürlich auch schon Gespräche für die Verantwortlichen, auch in die Mannschaft mal reingehorcht. Ne? Und ich war selber gespannt, wie ich damit umgehe. Ne? Und jetzt bin ich doch ein gutes Dreivierteljahr dabei. Und in der Vorbereitung letztes Jahr hat es ja schon angefangen, also über ein Jahr. Ja, und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, wo ich treffen konnte. Ne? Weil die Jungs ja absolut top mitziehen. Ne? Natürlich sind manchmal die Prioritäten schon etwas anders, denn in Schwebenried hatte ich jetzt eine Mannschaft, hier bin ich ja hauptverantwortlich auch für beide Mannschaften, mit meinem Co-Trainer, mit René Schneider für die zweite, mit Matthias Albert, Dominik Müller, ich habe Top-Leute um mich herum, mit Steffen Schmidt drüber, noch viele andere, ja, habe ich eine super Kameradschaft, super Gemeinschaft und wir, die Jungs dicken alles so wie ich, also meine Trainer alle und wir wollen einfach das Beste rausholen und ja, und wie gesagt, natürlich führt man viele Gespräche, wie wichtig es einfach ist, auf was zu verzichten, dass es einfach auch dann auch urlaubstechnisch oder auch in der Freizeit ja, einfach seinen Plan ein bisschen danach zu richten, weil man ja abhängig ist voneinander im Mannschaftssport. Da ist uninteressant, ob man C-Klasse spielt oder Bayernliga oder Regionalliga. Ja, und das versuche ich den Jungs oder wir den Jungs zu vermitteln. Und die Jungs waren ja schon vorher top drauf. Ne? Und, aber sie versuchen das als mir auch einzubringen, umzusetzen, ne? Dass du nicht alle bekommst. Dafür ist es natürlich dann auch trotzdem unter Amateur. Bereich, ne? Aber es sind alle trotzdem mit einer großen Begeisterung dabei. Also diejenigen, die auch so im zweiten Glied sagen, Mensch, das langt mir, die geben auch im Training immer alles. Ne? Also muss ich sagen, top.
Das heißt, die Disziplin, die du einforderst, die wird auch dir gegeben.
Absolut, absolut. Und also kann ich nur sagen, machen die Jungs absolut top. Ja, wirklich. Ja.
Jetzt stelle ich dir mal so eine kleine Aufgabe. Jetzt also angenommen, einer, du hast ein Auswärtsspiel, einer kommt zum Auswärtsspiel, wird aufgehalten, weil eine Baustelle ist, weil eine Umleitung ist und dann kommt er zu spät zum Treffpunkt. Würdest du ihn spielen lassen?
Na, aber selbstverständlich. Natürlich. Also wie gesagt, es gibt Gründe. Ich sage immer, Jungs, es kann immer was passieren. Steckst du nie drin. Privat, wenn irgendwas ist, hat immer Vorrang. Kurzfristig Absagen, wenn es wirklich aus irgendwelchen wichtigen Gründen nicht geht. Also wir sind alles Menschen und Gottes Willen soll ja niemand zum Treffpunkt rasen oder Sonstiges. Ne? Aber wenn es jetzt keinen klaren, triftigen Grund gibt, ja, dann und derjenige kommt halt dann zu spät, dann ist auch schon jetzt vorgekommen, dann aber einmal nur, dann muss er halt dann auf die Bank oder wird halt aus dem Kader dann auch mal gestrichen. Das geht ja nicht, hat ja nichts mit der Persönlichkeit zu tun, dass man den jetzt nicht mag, sondern es kann halt Rahmenbedingungen dazu. Und es hat schon mit Pünktlichkeit und Verlässlichkeit was zu tun, Verbindlichkeit ganz einfach. Ja, aber da habe ich Top-Jungs, ne? Und es ist einmal vorgekommen, aber so auch, ja. keine große Geschichte. Und die Jungs verstehen das dann auch.
Früher war es wohl so, dass dich nicht geputzte Fußballschuhe aufgeregt haben?
Ist heute noch so. Ist heute noch so. Ist heute noch so. Genau.
Dann ist das damit alles gesagt. bei welcher Mannschaft gab es, wo du Spieler warst oder vor allem natürlich Trainer warst, wo gab es denn den härtesten Strafenkatalog?
Also ich habe noch nie einen Strafenkatalog.
Was? Verpasst.
Noch nie. Noch nie. Das haben die Jungs dann unter sich gemacht. Aber ich sage immer, es nützt nichts, Strafen aufzusetzen und sowas durchzusetzen, wo derjenige oder diejenigen nicht verstehen, um was es geht. Ne? Und da appelliere ich halt immer an Eigenverantwortung, dass sie Verantwortung für sich einfach haben, das Beste zu machen und auch für die Gemeinschaft. Geht es nicht nur um Fußball, sondern generell, sobald ich in der Gruppe mich bewege, habe ich Verantwortung. Und wenn ich jetzt strafe und derjenige versteht es ja nicht, dann macht es wieder, dann zahlt er halt. Und wenn jemand Geld hat und zahlt, das bringt ja nichts. Also deswegen habe ich schon von Anfang an nie was von Strafenkatalog gehalten. Die Mannschaft, wenn das macht, ist okay, aber ich versuche die Jungs da abzuholen, warum, wieso, weshalb was passiert. Und dann hoffe ich einfach, dass da ein Lernprozess stattfindet. Und so habe ich das immer gekannt, auch bis heute.
Also es gibt keine typische Dominik-Schönhöfer-Straße, Strafe? Okay, interessant.
Ja, wir haben letztes Jahr, das war ja zufällig, da hatten wir auch den letzten gebürtigen Wollbacher da im Podcast, den Pascal Wiesler. Das war gerade so zu dem Dreh, wo das so rauskam, dass du wieder nach Wollbach gehst. Ja. Und da kam mir selbst bei einem, der zum damaligen Zeitpunkt in Hamburg gewohnt hat, hat man schon gemerkt, dass die Euphorie in Wollbach da schon relativ groß war. Also hast du das auch so empfunden? Wie war so das erste, sagen wir mal, Dreivierteljahr jetzt wieder zurück?
Ja, also ich glaube, gerade zu Beginn, also wir sind ja nicht nur punktuell ganz schlecht in die Runde gestartet. Na, wir haben die ersten 3 Spiele hochverdient verloren. Und außen hat man schon gemerkt, ne, Zuschauer und die Leute und Schulde, und jetzt geht's aufwärts und Bezirksliga und alles, was dann. Also es war schon außenrum schon so, also jetzt kommt der Dominik Schönhöfer und jetzt muss es nach oben gehen. Aber ich habe ja gleich gewusst, es dauert, es ist ein Prozess ganz einfach. Man muss erst mal an einen gewöhnen, ne? Erst mal Vertrauen aufbauen. Ja, und dann sind wir natürlich genau wie erwartet, nämlich mit 3 Niederlagen hochverdient und vor allem ein Fußball gespielt, der leider alles andere als ansehnlich war, sind wir gestartet. Also ich habe die Euphorie, habe ich dann schon wegen eingedämmt gleich zu Beginn. Aber das war nicht geplant, sondern ja, das hat sich einfach aus der Situation ergeben, weil die Jungs haben top mitgezogen, muss man ganz klar, die Vorbereitung auch top mitgezogen und es hat einfach gewisse, ja, Abläufe, wo einfach vielleicht auch Nervosität, alles, der Druck vielleicht auch ein bisschen zu hoch selber, den wo wir uns auferlegt haben, die Jungs, also haben alle wahnsinnig mitgezogen. Und haben einfach gedacht, wo die Leistung dann war. Mensch, die haben wir fast nur gefeiert in die Vorbereitung, aber alles andere als das. Es hat einfach gedauert. Ja. Und wie gesagt, dadurch ist dann im Umfeld auch schon wegen, so schnell geht gar nichts, sondern es kann man nichts mit der Zeit von früher einfach vergleichen. Sondern muss ich mir jetzt hier und jetzt leben und die Jungs abholen. Ja, und jetzt sind wir einfach auf einem sehr, sehr guten Weg, meiner Ansicht nach.
Mit Paul, ich habe vor dem Spiel Schnocke gehört, fällt mir gerade so ein.
Ja, der Hannes, der hat ab und zu mal schon die Musikbox, also wo er die Lieder eingibt, aber Schnocke vielleicht nach dem Spiel, vor dem Spiel
erwähnt. Genau. Okay, jetzt mal gerade so
eingefallen. Ja, genau. Was haben denn die Wölbicher gemacht, dass sie dich als ehemaligen Bayernliga- und Landesliga-Trainer, der eine Pause eingelegt hatte, dass sie dich wieder gekriegt haben? Es gab ja bestimmt auch Anfragen von anderen Vereinen.
Ja, ist korrekt. Ich habe lange überlegt im Winter, welche Entscheidung ich treffe. Das ging ja schon ein paar Monate vorher los und wo die Anfrage, ich war mit Steffen in Kontakt danach gestanden und auch mit anderen Vereinen, aber ich wusste überhaupt nicht, ob ich jetzt noch einmal einsteige, weil ich wusste nicht, ob ich es für innen raus spüre, Mensch, bist du bereit? Weil wenn ich sage, wow, ich spüre die Motivation nicht oder dass ich mir vorstellen kann, Mensch, der sich wieder, ja, voll dabei bin, dann hätte ich es nicht gemacht, weil ich kann keine Mannschaft trainieren, wenn ich nicht selber das vorleben kann. Ne? Und da war ich selber gespannt. Und dann habe ich gesagt, zu welchen auf mein Bauchgefühl gehört. Und dann war es so, ich habe jetzt doch höherklassig trainiert und mein Herz und mein Bauch war einfach so, wo du die Leute kennst, der Heimatverein, wo du denen was mitgeben kannst, den Jungs außenrum, den Spielern, und dass ich was zurückgeben kann, weil ich hatte eine Wahnsinnszeit gehabt als Schüler mit 7, 8 Jahren, habe ich dort angefangen, dann als Trainer, dass ich auch ein Stück weit wieder was zurückgebe, und weil vor allem mir der Verein unfassbar am Herzen liegt, auch die Jungs und alles. Ne? Ich habe ja die Feder, Onkels etc., die Verbindung gehabt, aber hatte natürlich auch meine Bedenken gehabt, aufgrund, weil ich wusste nicht, wie ich mit umgehe, mit dem Druck, also na, ob das passt, ob das funktioniert. Vielleicht sagen sie noch ein Viertel, oh wow, was habt ihr denn da für einen geholt? Ne? Und es war für mich auch schon so ein Für und Wider. Ne? Und wie gesagt, komm, also es ist mit Sicherheit nicht die leichteste Aufgabe gewesen, sondern auch, weil ich ja gewisse Erwartungshaltung auch gespürt habe. Und ich wollte vor allem auch den Jungen gegenüber gerecht werden. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das schaffe, ne? Ob das funktioniert. Da war ich mir nicht ganz sicher. Aber ich wollte auf mein Herz hören, und das war eigentlich dann schon die Entscheidung gegenüber anderen Vereinen, TSV Wolbach, muss ich ganz klar sagen. Ja, und die Entscheidung war bis heute absolut die beste, was ich treffen konnte.
Genau, der Tabellenplatz, wenn man es jetzt an Zahlen runterbricht, Stand jetzt, ist ja jetzt auch nicht mehr so dramatisch wie am Anfang nach den ersten 3 Spieltagen.
Ja, das stimmt.
Wir haben jetzt teilweise schon drüber gesprochen, aber so ein Vorwurf für die heutige Spielergeneration ist, dass sie viel weniger in den Fußball investieren. Ist das aus deiner Sicht gerechtfertigt, oder kannst du das gar nicht so unterstreichen?
Kann ich nicht unterstreichen. War selber gespannt, aber jetzt nach diesen Monaten, wo ich jetzt mit der Truppe trainieren durfte, kann ich überhaupt nicht unterstreichen. Die Rahmenbedingungen, die haben sich geändert, ne? Und das dürfen wir nie vergessen, ne? Und mir vor 25 Jahren, da hat es Fußball-Tennis gegeben. Vor 40 Jahren hat es nur Fußball gegeben. Ne? Und jetzt, welche Möglichkeiten das es gibt. Ne? Und die ganze, ja, das ganze Miteinander hat sich natürlich geändert. Ne? Und die ganze Kommunikationswege und die Interessen haben sich geändert. Ne? Aber im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal die Mannschaft hernehme, der Verein hat ja über Jugendarbeit hervorragende Arbeit schon geleistet, über die vielen, vielen Jahre. Ne? Der Verein hat 2 eigenständige Herrenmannschaften. Ich glaube, mit Unterdals ist der TSV Wolbach der einzige Verein. Also da ist schon gelebt worden. Einfach auch die Jugendtrainer, die ich teilweise ja selber noch trainieren durfte, haben Verantwortung übernommen. Und diese Leidenschaft hat dieser Verein schon an den Jungs weitergegeben. Ne? Also muss man schon sagen. Und jetzt ist es einfach auch so, auch Michael Jahns hat ja über 6 Jahre hervorragende Grundlage, vorher Thorsten Ziegler etc., ist ja hervorragende Trainer, wo da schon sehr, sehr viel investiert haben und tolle Arbeit geleistet haben. Und ich versuche einfach jetzt meinen Teil dazu beizutragen, meine Erfahrung dabei zu bringen. Und die Jungs, kann ich einfach nur sagen, die lernen dazu, sie versuchen auch alles mehr umzusetzen, weil sie wissen, ohne Fleiß kein Preis, und wir versuchen das einfach noch ein bisschen nach oben zu schrauben. Und da sind sie alle top dabei, wirklich.
Ich glaube, die Fragen, die wir so ein bisschen vorbereitet haben, die ist auch teilweise noch so ein bisschen den Dom der, sagen wir mal, ersten TSV Wolbach-Periode so ein bisschen geschuldet. Also ich würde jetzt mal behaupten, da warst du vielleicht teilweise auch noch ein bisschen, nicht, dass ich dir ein Engagement abspreche, um Gottes Willen, aber ich glaube, da warst du teilweise noch ein bisschen, in manchen Szenen ein bisschen verbissener mit drin dabei. Ohne, dass ich das negativ irgendwie belasten will, aber du warst schon ein sehr engagierter Trainer an der Außenlinie. Also auch als Spielertrainer. Auch als Spielertrainer, kann ich mich definitiv erinnern. Ist es heute eigentlich noch möglich, dass du einen Spieler mal so richtig in den Senkel stellst, gerade so im Hinblick auf veränderte Rahmenbedingungen? Wenn es sein muss, natürlich, nicht ungerechtfertigt.
Also ich glaube, wenn ich mein Inneres nicht leben dürfte, wie ich fühle, dann könnte ich keinen Trainer machen. Ne? Mhm. Und das war eben auch die große Frage. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob du 25 oder jetzt dann 53 bist. Also ich denke dann schon, dass da eine gewisse Entwicklung mit dabei ist, auch mit den Äußerungen. Weil mit 5, 6, 27, 30 würde vielleicht mal Emotionalität eher verziehen, wie wenn du mit 52 permanent vielleicht an der Grenze dich bewegst. Ne? Aber es kommt schon vor, dass ich schon emotional wäre. Aber dann versuche ich es dann auch wieder einzuordnen, ne? Dass die Jungs an mich verstehen. Ne? Es muss ja ein Vertrauen dann da sein. Und die Jungs sagen, oh, jetzt tickt er wieder aus, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber wenn es angebracht ist und ich denke, es ist Zeit, dann wäre ich dann auch schon mal emotional. Aber das kann ich nie vorhersagen. Dafür sind es ja Emotionen. Aber die Jungs in der Regel, glaube ich, können damit sehr gut umgehen. Ne? Aber es wird vielleicht manchmal wegen anders, dass ich heute etwas ruhiger bin, vielleicht wie vor ein paar Jahren.
Gut, geht uns ja allen so. Aber wir haben, das ist auch gut so, ja, Gott sei Dank. Wir haben ja unser Podcast-Name ist ja Du Holz. Das ist ja quasi eine, sagen wir mal, Liebkosung für eine rustikale Spielweise. Ne? Wenn man, es gibt aber auch so ein paar Schimpfwörter beim Fußball, die jetzt über Du Holz hinausgehen. Wenn dir das früher mal passiert ist oder heute vielleicht weniger, aber früher passiert ist, fällt es dir schwer, dich zu entschuldigen oder fiel es dir schwer, dich zu entschuldigen? Oder war das für dich dann auch immer nach dem Spiel, dass du gesagt, ah, komm?
Überhaupt nicht. Also das hatte ich Gott sei Dank schon immer drin gehabt. Auf dem Platz sehr viel Emotion. Ich habe aber nie versucht, einen Spieler zu faulen oder ne, von mit fairen Mitteln. Ich habe mir gesagt, müssen wir besser werden, müssen wir härter trainieren. Weil auch in der Fanistabelle, das zeigt dann immer wieder, auch, wie man eine Mannschaft oder wie man selber ist. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass es nicht alles auf dem Platz gegeben wird. Aber natürlich im Affekt, in der Ding, hat man dann auch schon mal Sachen dabei, wo man raus hat, wo man dann, ach so, währenddessen merkt, boah, vielleicht nicht ganz toll, spätestens nach dem Spiel. Und da bin ich der allererste, wo man sagt, okay, shake hands. Es gibt nichts Schlimmeres, wie auch nach dem Fußball, wenn noch irgendwas hängen bleibt. Ne? Also und dann versuche ich dann früher schon als Spieler oder dann als Trainer immer wieder dann, wenn ich gemerkt habe, das war nicht ganz so toll, was du jetzt gemacht hast. Und das passiert ganz einfach, gerade wenn man so emotional ist, dann auf denjenigen oder zuzugehen und dann, ja, und dann einfach da Hand zu geben und sich aufrichtig zu entschuldigen, nicht nur salopp, sondern aufrichtig, wenn man wirklich, kam nicht allzu häufig vor, aber ich schon vorgekommen und dann, ja, und dann war ich danach, konnte ich damit gut leben und man zieht es dann einfach auch im Sportheim, hat mir die schönsten Feste danach gehabt wieder, ne? Ja, weil man braucht ja den Gegner und sonst macht es ja keinen Spaß, wenn man alleine spielt und da gehört immer Respekt einfach auch dazu.
Kein Gegner von dir, sondern eigentlich ein großes Miteinander ist dein Schwager, der Gerd Klaus. Die Insider wissen das natürlich, aber viele andere womöglich nicht. Also nicht der ehemalige Trainer vom FC Schweinfurt ist dein Schwager. Hm. Was macht denn der Gerd? Zuletzt war der Greuther Fürth irgendwie Nachwuchs?
Genau, Greuther Fürth, zweite Mannschaft war er da im Trainerteam mit dabei.
Zweite Mannschaft, okay, regionale Mannschaft, ja.
Genau, und ja, aktuell trainiert er also keine Mannschaft. Ne? Mhm. Also, wenn er aber jetzt noch wieder was macht, bin ich jetzt gar nicht auf dem aktuellen Stand.
Der Alex und ich, wir haben uns auch vorhin unterhalten, weil wir es jetzt auch beide nicht wussten, der Fred Klaus gehört auch irgendwie zur Familie dann?
Der Bruder zum Gerd, genau.
Und der Felix Klaus, der in Düsseldorf spielt, ist der Sohn vom Fred Klaus.
Der Sohn vom Fred und der Neffe zum Gerd, zu meinem Schwager.
Hast du auch mit denen Kontakt? Ja, ab und zu mal Freikarten, Fortuna Düsseldorf oder sowas? Oder ist es dann, geht so weit, nee, also das Interesse dann doch nicht?
Nee, gut, ach, zeitlich geschuldet ganz einfach auch. Mhm. Ne? Das, ich war jetzt noch nicht in Düsseldorf unten, ne? Also ich gehe ganz selten ins Stadion neu. Schweinfurt war ich immer zum Schluss seit langem wieder mal. Also letztes Jahr gegen Kicker, nee, Hauptstadt war das, genau. Mhm. Und im letzten größeren Stadion besuche ich schon einige Zeit her. Aber Düsseldorf, wie gesagt, war ich bis jetzt noch nicht.
Stimmt es, dass du den Gerd Klaus schon aus gemeinsamen Clubzeiten, also in der Jugend, kennst?
Genau. Der Gerd stammt ja eben in Heidennähe von Nürnberg und ich eben dann das erste Jahr haben wir uns eben kennengelernt unten. Und meine Eltern und meine Familie, die haben mich ja in allen Bereichen immer top unterstützt. Ne? Und meine Schwester war dann damals auch mit unten und so kam so die Bekanntschaft her. Und ja, und dann später haben sie irgendwann mal geheiratet.
Und es wird erzählt, das erste Aufeinandertreffen soll nicht so harmonisch gewesen sein, weil der den Fußballschuh versteckt hat.
Wir hatten das jetzt irgendwo wissen. Ja. Ja, genau. Das ist korrekt, ja. Genau, da ging es einfach um, ja, wer, wenn sie hacken, ist das. Und da waren wir nicht ganz einer Meinung. Und ja, und dann haben wir es ganz in Ruhe ausdiskutiert.
Ja, na, da war der Schwester einfach noch nicht gekannt wahrscheinlich, ne? Sonst hätte er sich da gleich mal zurückgehalten.
Genau, dann hätte er gefragt, ja, wo soll ich die Kleidung hingehen?
Ja, genau.
Zum kleinen, aber feinen Anekdotenteil gehört auch die Frage mit der Marmorbadewanne im Hotel.
Mann.
Raus damit, das ist schon so lange her.
Ach, ja. Wahnsinns-Geschichte. Ja, eigentlich das einzige Spiel, ich sage in meinem ganzen Leben an Spielen oder bereue ich eigentlich kein Spiel, weil alles im Fußball so gerecht war, wie es nur irgendwie geht. Aber das war genau das A-Jugend-Endspiel, mein letztes Spiel gegen Stuttgart, deutsches A-Jugend-Endspiel im Stuttgarter Stadion.
Nicht unwichtig.
Ja, und hatten damals schon im B-Jugendjahr, waren wir auch schon im deutschen Endspiel gegen Bayern und Fürthingen. Das haben wir damals verdient, 4-0 verloren. Aber das Spiel mussten wir nicht verlieren, weil wir haben 2-0 geführt. und haben das Spiel dann 3-2 verloren, leider. Und wir hatten einen Vormittag Training gehabt vor dem Spiel. Und das Hotel, das waren die Profis. Und damals, ja, Hotel mit Marmorbadewanne, Luxushotel war das. Und ich habe gedacht, Mensch, Badewanne, Mensch, da gehst du mal rein. Und damals waren wir noch nicht so unterrichtet, dass eine warme Badewanne vorm Spiel vielleicht nicht das Optimale ist. Ich hoffe jetzt nicht, dass es daran gelegen war, aber es ist heute, nagt es noch ein bisschen an mir, dass ich da nicht die allerbeste Vorbereitung hatte, aber aus Unwissenheit. Ne?
Und ja, also die Beine waren einfach nicht so, wie sie sein sollten?
Ja, ich weiß es nicht. Ich versuche es vielleicht auch noch wieder draufzuschieben. Ja, das war so eine Anekdote, ja.
Und dann hättest du dich mal mit dem Günter Scheuring an einem alkoholfreien Kasten Bier berauscht?
Ja, genau.
Es wird immer besser.
Ja, genau. Ich glaube, das war damals ein WM, glaube ich, oder wie war das damals? Sommermärchen? Irgendwo, oder Ausflug, glaube ich, war das.
Habt ihr euch dann gewundert, wir waren gar nicht betrunken, oder wie? Dachtet ihr, ihr seid betrunken, bis ihr gemerkt habt, das ist, da ist ja gar nichts drin?
Genau. So ungefähr war das, ja.
Dann ist auch noch zum Abschluss der Anekdotensaga. Deine Frisur ist ja bekannt und trotzdem hast du immer noch einen Föhn in der Sporttasche.
Ja, absolut.
Für absolut. Was?
Ist der Placebo-Effekt.
Ja, das ist eigentlich, hängt das, glaube ich, mit der Jugend noch ein Stück weit zusammen. Ich hatte früher so 15, 16 noch lange Haare gehabt da in Nürnberg und ich war immer der Letzte, wo aus der Kabine rausgegangen ist. Ja, und immer der Letzte, wo halt noch geföhnt hat. Und den Föhn habe ich jetzt zur kalten Jahreszeit immer noch dabei.
Sehr gut.
Jetzt haben wir eigentlich noch über deine Spieler, deine Jugendzeit gesprochen, Trainerzeit in Wolbach. Aber du warst ja noch bei ganz anderen Vereinen dann danach Trainer. Also in Wolbach ging ja die Karriere los und die ging auch ganz gut nach oben. Sag uns doch mal ein paar Sätze zu deinen Trainerstationen, zum Beispiel in Münnerstadt. Das war ja so die erste Trainerstation nach Wolbach, ne? Außerhalb des Heimatvereins. Wie war das in Münnerstadt für dich? Die waren damals, meine ich, noch Kreisliga?
Kreisklasse, glaube ich sogar.
Oder Kreisklasse? Kreisklasse.
Ja, gut. Ich war dann eben, wie gesagt, 10 Jahre in Wolbach dann Trainer und dann bin ich eben nach Münnerstadt gegangen, Verbindung durch Günter Scheuring eben. Und ich wusste, haben wir sehr gute Jugendarbeit, Top-Jugendtrainer. Ja, Stefan Glassau, die A-Jugend trainiert, der dann auch später Glücksfall auch für mich war im Trainerteam, als Co-Trainer, zweite Mannschaft und Top-Mann und ja, sehr gutes Umfeld. Ja, Günter eben, Scheuren, Günter, Mann, wie sie alle heißen. Das war dann aber auch ein längerer Prozess dann einfach, weil es war eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ja, ich sag mal, sehr talentiert. Aber wie ich es immer so schön sage, wie ein Vögel lacht dabei. Mhm.
Und, mit dem jungen Simon Snaschel, ne?
Ja, genau. Und dann hat, wie gesagt, die Jugend hat damals Bezirks Oberliga gespielt, wo Simon Snaschel eben dabei war, Hansi Schmidt etc. Hallo zu Sebastian und viele Jungs, viele tolle Spieler. Und die hatte Stefan schon trainiert gehabt und gepaart mit dem, was da war schon, 8 Top-Jungs. Und dann hat sich das sukzessiv einfach top entwickelt. Ne? Und ja, hat ja unfassbar viel Spaß auch gemacht, muss man sagen.
Dann ging es ja weiter zum TSV Großbadorf. Das war ja dann ein großer, seit Münnerstadt Kreisklasse, Kreisliga bis in die Bezirksliga.
Genau,
ne?
genau.
Also nochmal wiederholt, was du in Wolbach gemacht hast.
Ja, ziemlich. Ne? Ja, war dann ähnlich. 8 Jahre dort. Ne? Ja. Und dann kam eben das Angebot. Ich wollte eigentlich noch in Münnerstadt gern bleiben, aber dann, wie gesagt, im Winter kam dann die Anfrage von Großbadorf.
Für mich war das damals schon fast so irgendwie ein logischer Schritt. Ne? Mhm. Dom, du hast ja wirklich dann einen Namen gemacht gehabt. Dann Großbadorf war dann. Damals war von, ja, gab schon TSV Hauptstadt, aber die Macht im Grabfeld war damals der TSV Großbadorf.
Ja, ja.
Hm. Und da hast du aber eigentlich auch eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Siehst du das auch so?
Ja, doch. War intensive, schöne Zeit, sehr lehrreiche Zeit und viele, viele schöne Momente auch oben gehabt. Ja, und wie gesagt, das war damals, hatte ich das Glück gehabt, einfach auch Hans-Jürgen Ragatti im Vorfeld, die Mannschaft, der Top-Trainer, auch Jugend, ne? Also ich hatte ja schon Top-Jungs gehabt. Ne, also muss man ganz klar sagen, Jugendarbeit in Badorf immer ganz hervorragend. Ne, das muss man sagen, unfassbar, was sie über viele Jahrzehnte gemacht haben, Top-Trainer-Team. Also es war wahnsinnig stark. Ne? Und dann durfte ich die Mannschaft trainieren. Und es war dann eigentlich Das Problem war dann, dass die Mannschaft zum Ende viele Spieler dann einfach studienbedingt dann auch teilweise aufgenommen, wie der Manuel Arf dann Stuttgart etc., Markus Kirchner. Und wir hatten nicht so einen allzu großen Kader gehabt. Ne? Das war dann wegen das Problem hinten raus dann einfach auch, dass die Erfolge, weil wir waren ja dann zweiter, dritter Platz, ein Spiel, wenn wir gegen Hof gewonnen hätten, wären wir sogar in die Regionalliga aufgestiegen. Ich glaube, das weiß gar nicht, welche Saison das war. Und danach bist du auch gemessen worden, einfach auch im Umfeld etc., auch von den anderen Mannschaften dann her. Aber wir hatten jetzt, oder der Verein jetzt nie die große Kohle jetzt, dass du einfach da jetzt Top-Stars da holen kannst jetzt, ne? Sondern es war immer auf Jugendarbeit aufgebaut, das ganze Konstrukt. Und dann mussten wir halt auch im Jugendspieler oder junge Spieler wie Ronny Mangold eben raus oder Xaver Müller, die jetzt einfach jetzt alle Führungsspiele jetzt waren. Der Ronny hat, glaube ich, aufgehört. Und da muss man einfach wegen Schritt einfach wieder sich mit anderen Tabellensituationen einfach begnügen, so aus meiner Sicht ganz einfach auch. Ne? Und dann, ja, genau. Und dann sind wir, glaube ich, so Platz 7 dann, ja, war es dann, wo ich dann gegangen bin dann oben.
Und dann kam noch deine letzte Trainerstation vor der Rückkehr, war ja dann Schwebenried, ne? DJK Schwebenried.
Für mich war es so ein bisschen überraschend, ja, so Schwebenried, so ein bisschen out of area, aber immerhin Landesligist. Ja. Hatte ich mal so einen Dorfverein dann einfach mal gereizt, wieder mal so einen Dorfverein, wieder heim in
Ja, ich wollte eigentlich erst mal Pause machen und es war eigentlich eine untypische Zeit. Dann ruft mich der Jürgen an. Wir waren damals bei der Bundeswehr und weil der damalige Trainer, der Mario Schindler, einfach aus beruflichen Gründen kurzfristig absagen musste. Und es war Februar, wo eigentlich alles schon durch ist.
Und, Jürgen Zöller ist das angewiesen?
Was drehen, bitte?
Jürgen Zöller?
Der Mario Schindler. Und,
der dich angerufen hatte?
Jürgen Stürmer.
Stürmer.
Der Stürmer Zöller. Jürgen. Ne?
Jürgen Stürmer.
Genau. Und wir kannten uns ja vor 20, 25 Jahren vom Bund her und daher kam die Verbindung und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt eigentlich nichts machen, habe ich gesagt, aber es war eben einfach die Situation und jetzt kann ich Jürgen, ich kann ja auch von der Bezirksliga-Zeit noch Schwebenried, Schwemmelsbach, Dorfverein und Lang alle zusammen und dann habe ich noch kurze Bedenkzeit zugesagt und so kam das dann. War damals ein größerer Umbruch, weil 5, 6 Stammspieler dann einfach aufgehört oder gewechselt sind. Ja, und danach wieder wunderbare Zeit dort gehabt. Ja.
Das war doch, glaube ich, am Schluss auch die Zeit, wo der Tobi Strobel dann noch bei dir war. Ne? Genau. Also der damalige Trainer von Schweinfurt 05.
Genau.
Hat sich ein wenig fit gehalten. Genau. Und dann war das quasi der Tobi Strobel dein Spieler.
Ja, so ungefähr kann man sagen. Ja.
Ich finde es lustig, wir reden jetzt Namen Felix Klaus, Gerd Klaus, Tobi Strobel und du sagst nur am Anfang, du hast keinen bekannten Handykontakt.
Und kommst mit Alexander Pfiff um die Ecke.
Richtig. Ja. Das ist echt, die Einschätzung finde ich gut. Nochmal ganz kurz zum Michel Reus, mit dem hast du ja in Schweinfurt zusammengespielt, aber auch in Waldberg, meine ich, ne?
Nee, uns Ideen in Waldberg, sie haben sich leider nicht gekreuzt.
Echt?
Es war mal angedacht, dass er hochkommt, wo ich noch rum war, aber es hat dann nicht funktioniert.
Aber er war dann auf jeden Fall, der war dann in Waldberg.
Der war in Waldberg, ne? Genau.
Ja, genau.
Genau.
Richtig.
Genau.
Hast du mit denen zu allen noch so ein bisschen Kontakt?
Ja, leider viel zu selten. Wir sind ja alles gute Freunde, Marco Reus, Michel Reus. Ne? Aber Michel Reus, wir sehen uns leider viel, viel zu selten. Aber man hat aber immer wieder Kontakt. Wenn man sich dann mal trifft, umso schöner. Also es ist so, als ob du nie auseinander warst eigentlich. Ne? Man hat ja intensive Zeiten, wo du viel gefeiert, viel erlebt hast, auf dem Platz, außerhalb. Ne? Und es sind ganz innige Freundschaften dadurch auch entstanden. Ne? Ja, der Peter Hoffmann einfach auch. Und auch Thorsten Ziegle zu Waldberg haben sie jetzt 20 Jahre fast kaum 10 Mal auf dem Fußballplatz. Kontakt ist jetzt wieder wegen Olli Nölde jetzt einfach auch so die ganzen Jungs. Ne? Das ist das Schöne halt am Fußball, was ich auch meine Jungs immer vermittle. Mensch, da entsteht wunderbare Freundschaften oftmals auch. Ne? Mhm. Das ist ja das Heilige dabei.
Und irgendwann kommen sie zu uns.
Das stand jetzt mehr oder weniger. Ja.
Viele.
Einige. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, genau. Wäre eigentlich der FC Schweinfurt für dich nochmal so als logische Konsequenz nach deinem Schwager auch mal interessant gewesen, so eine Mannschaft zu übernehmen, die ja, sagen wir mal, im Vergleich zu allen anderen Vereinen, die ja eher so ein bisschen dörflich oder lokaler sind, die wirklich mal so, ja, die andere Ansprüche noch hat?
es war ja nie geplant, dass ich irgendwo, weder als Spieler, ich habe es immer aus Leidenschaft gemacht, hatte ich mir nie ein Ziel gehabt, ich will Profi werden. Ich wollte immer so gut es geht, so hoch wie möglich schon, aber ich hatte jetzt nie vielleicht das Ziel Profi gehabt. Klar, irgendwann vielleicht schon mal, aber es war nie grundsätzlich. Genauso Trainer war nie mein Ziel jetzt, ich will jetzt irgendwann mal Beinlieger oder was trainieren, sondern es hat sich immer so ergeben. Und natürlich, wenn du merkst, es funktioniert, ne, und es macht dir Spaß, ne, dann reizt natürlich auch, vielleicht nochmal höherklassig was zu machen, ne, und es hätte mich damals vielleicht schon gereizt, aber die Situation oder die Möglichkeiten, du brauchst jetzt heutzutage auch A-Lizenz, ja, das ist unfassbar schwierig, und dann brauchst du ja schon wieder einen Fußballlehrer, wenn du dann einen Sprung, ja, und dann gibt's ja zig, hunderte, tausend gute Trainer ganz einfach. Ne? Und da einfach ein Ei zu rutschen ist gar nicht so leicht. Ich bin ganz zufrieden und glücklich, so wie alles jetzt gelaufen ist. Aber der Zug nach oben, der ist definitiv schon längere Zeit abgefahren.
Hast du irgendeine Lizenz? Also, oder?
Also die hat sich ja zigmal jetzt geändert mittlerweile. Ja, genau. Zeichnung. Also es ist damals die B-Lizenz, also Jugendlizenz, also die unter der A-Lizenz.
Ne? Okay. Ja, das ist ein ganz einfacher, man neulich schon so ein bisschen mitbekommen. Das ist auch,
hat sich zigmal geändert,
auch sehr teuer mittlerweile geworden.
Ja, unfassbar teuer.
Ja.
Ja, und ja, es ist gar nicht so leicht, einfach auch so Trainerlizenzen danach zu bekommen.
Genau.
Also da kannst du jetzt noch so gut sein, fachlich, menschlich und das alles mitbringen, aber hier reinzukommen in den Profibereich ist unfassbar schwierig.
Genau, weil durch den nächsten, den ich jetzt nämlich ansprechen wollte, sind wir da, glaube ich, drauf gekommen. Ne? Kennst du den Vicky Kleinens?
Ja, wir kennen uns. Ja.
Okay.
Ja, zwar jetzt nicht, dass wir haben nie leider zusammengespielt. Ich wollte damals als Spieler nach Wolbach holen.
Okay.
Da war so der erste Kontakt. Und okay. Wir haben uns jetzt so bei den Freundschaftsspielen dann mal gesehen, wo er noch in Dulbach war, wo er dann kurz bevor er nach Augstadt gegangen ist.
Mhm. Also wolltest du ihn nach Wolbach holen, wo er noch in Wattmannsroth war,
genau,
als junger Spieler?
Okay, genau, glaub, echt? Ja, genau.
Genau. Okay.
Wie kamst du dann eben auf hast du von ihm gehört? Weil
ja,
jetzt genau, Wattmannsroth und okay.
Genau,
okay.
Der Kleine ins Top-Mann, Top-Spieler, Top-Junge. Und ja, und damals war so der erste Kontakt, wo ich ihn als Spieler holen wollte. Ja.
Was sagst du dazu, dass der die Schnügel übernimmt? Meinst du, das ist ein guter Fit, wie man heute das sagt? Guter Match?
Du meinst jetzt für beide?
Naja, für beide, sowohl für die Schnügel als natürlich auch für den Wiggy, ne? Dass er so eine Aufgabe übernimmt.
Ja, ich sag mal, der Victor, ich meine, er ist nicht ohne Grund nach Augstadt gekommen, hat er oben ja Top-Arbeit auch geleistet, jetzt in Augsburg ja auch wieder Erfahrung sammelt, ne? Ja, und ich denke, der wird die Aufgabe da jetzt in Schweinfurt auch gut meistern, wobei es natürlich nicht einfach ist, weil die Ambition natürlich, das Umfeld in Schweinfurt, erwartet Regionalliga, ja, aber die Gegebenheiten sind ja jetzt wieder ganz andere, wie sie noch vor 12 Monaten waren, ne? Und Marc Reitmeier hat auch einen Wahnsinnsjob gemacht, ne? Aber Regionalliga zu spielen ist nicht ganz ohne, ne? Da muss schon alles passen. Und Schweinfurt ist ein großer Verein, großer Name, aber man weiß halt auch, dass da in der Liga auch das Finanzielle nicht ganz unwichtig ist. Und da sind sie ja trotzdem dann am Umstrukturieren nach wie vor noch, ne? Und da kann ich jetzt nicht einblicken, wie da der Spielraum ist, ne? Das ist ja immer abhängig dann, um da erfolgreich zu sein.
Ja.
Oder mit dem Grund, sagen wir.
Jetzt haben wir zum Abschluss, Dom, jetzt haben wir dich schon wirklich sehr lange bei uns im Studio, was auch sehr schön ist. Aber ich habe es ja vorher schon erzählt, wir haben ja unsere Fans so ein bisschen über Instagram gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Das ist immer wieder interessant, wer sich da so meldet und was für Fragen da gestellt werden. Ich habe 4 Fragen gekriegt. Ein paar kann ich sogar zuordnen, wer das ist. Ich hoffe, die haben nichts dagegen, dass ich ihren Namen nenne, aber ich glaube, das ist okay. Also einen kann ich nicht zuordnen, aber der hat gefragt, ob du noch viel Kontakt nach Großbadorf hast.
Zu einem ein oder anderen Spieler, ja, natürlich. Mhm. Ne, immer wieder mal, man trifft sich mal oder telefoniert mal. Ne? Ja, also besteht schon noch Kontakt. Gerade eben zum Simon einfach auch, ne, der jetzt ja auch in Münnerstadt schon mal Spieler war und wir haben schon immer regelmäßig auch Kontakt. Ne?
Dann ist, das ist auch ganz lustig, von Mirko Kleinhens, also eine korrekte Frage, ob du deine schönste Zeit in Waldberg hattest, muss er natürlich fragen, aus Lokalkoloritgründen.
Ich werde häufig gefragt, was war eigentlich der schönste Zeit oder Erfolg? Also im Nachgang war alles einfach eine wunderbare Zeit. Es gab Höhen, Tiefen und alles durchlebt man da. Ich kann jetzt sagen, da und da war es am schönsten oder am schlechtesten, weil alles war eigentlich im Nachgang einfach eine schöne Zeit, eine lehrreiche Zeit und ja, viel gelernt, viel Bekanntschaften, Freundschaften geschlossen. Also da jetzt irgendeinen Verein oder eine Zeit besonders herauszuheben, wäre verkehrt. Also
war der Mirko irgendwann mal Spieler bei dir? Oder?
Nee, wir kennen uns jetzt einfach auch jetzt durch die letzten Duelle. Jetzt haben wir jetzt zweimal gegeneinander gespielt. Ich müsste jetzt, damals war Wettenberger ist einiges jünger
gewesen. Ja.
Ja, ja, ja. Also, nee, nee,
damals
glaube ich,
gab es keine Ankündigungsrunde. Ne?
Ja. Wahrscheinlich, ja. 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 Genau. Ja. Dann von unserem großen Freund Klaus Mauer, über den, ja, Mauer, über den wir schon öfter mal gesprochen haben, weil es da Verwechslungen gab und Geschichten. Bei welchem Spiel von dir waren die meisten Zuschauer? Kannst du dich da erinnern?
Boah. Also, ja, also wo ich selber auf dem Platz gestanden war, das war im Endspiel in Stuttgart, ja. Da waren, glaube ich, über 10.000 und im B-Jugend-Endspiel noch um die 10.000 Zuschauer.
10.000?
Ja.
Wow.
Also ich müsste jetzt lügen, ich glaube, also B-Jugend war es in im alten Zabon noch im alten Nürnberger Clubstadion gespielt, waren es ca. 10.000, glaube ich, und im Stuttgarter Endspiel. In Stuttgart unten, glaube ich, waren es 8 oder müsste jetzt lügen. Aber die größte Zuschauerzahl, wo ich im Kader oder bei mitfahren durfte, das war damals im Grünwalder Stadion, aber leider nur am Rande ne, mit der Mannschaft da. Das,
bei dem 3-3?
Genau, bei dem 3-3 vor 30.000, das war damals das Grünwalder Stadion.
Mhm.
Aber da war ich leider nicht im Kader mit dabei, bin als Ho mitgefahren.
Ja.
Was hast du eigentlich für eine Position gespielt? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Früher, wenn du Spieler warst.
Ja, ich konnte alles, aber nichts. Ne? Ich habe eigentlich überall gespielt. Ne?
Ja.
Ich war sogar mal im Tor in der Jugend, auch mal kurze Zeit mal ausgeholt.
Also, okay.
Ja, hinten meistens eigentlich in Mittelfeldspielen. Mhm. Ne? Aber beim Club, da waren die Jungs im Mittelfeld so gut, da musste ich mehr nach hinten, mehr die grobe Arbeit verrichten. Na, aber so im Mittelfeld ist schon so meine Position gewesen. Ja.
Ich wollte noch kurz erwähnen, Alex, bei dem 3-3 muss man vielleicht noch ein oder noch sagen, das 3-3 damals im Grünwalder hat Schweinfurt gelangt, um Meister zu werden und die Aufstiegsrunde zu erreichen, über die sie nachher aufgestiegen sind. Und da habe ich dann damals auch Radio gehört und hat dann der Sprecher damals gesagt, die Sonne lacht über dem Grünwalder Stadion, aber sie lacht nicht für 1860 München, weil die Schweinfurt dann eben den Löwen die Meisterschaft versaut hatte.
Ja.
Das war also dann tatsächlich Erster gegen Zweiter oder Zweiter gegen Erster. Hm. Erster gegen, genau, und dann ja ein genau. Legendäres Spiel für alle Schweinfurter Fans.
Ja, absolut, absolut. Ja. War irre dann, wenn du im Bus dann zugekommen bist, dann waren 100 Leute dann da. Mhm.
Ja, da war ich auch dabei.
Erlebnis,
ja. Wir haben dann den Bus erwartet.
War das nicht der Freitagsabendspiel?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, das war Freitagabend so.
Ja, ne?
Ja, ich glaube,
das habe ich so ganz günstig.
Ah, da war ich mit Freunden, da sind wir nach Schweinfurt gefahren und haben dann eben am Sackstadion dann auf die Spieler gewartet.
Ja.
Ja.
Ich habe noch eine allerletzte Frage von unseren Fans und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein ehemaliger Spieler von dir ist, aus deiner Schwebenrieder Zeit. Und der fragt, werden die Tausender noch gemacht?
Ja, ja, ja.
Klär uns auf.
Ja, ja, ja. Immer wieder mal. Genau, genau. Um mal zu schauen, dann, wie der Leistungsstand ist. Ja, ja.
Die fragende Person ist aktuell noch Spielertrainer beim FC Unterertal.
Der Seppo, ja.
Der Seppo, ja, ja, genau.
Ja, aber erklär, ich weiß nicht, Seppo, was damit gemeint ist. Tausender?
Ja, gut. Ich sag mal, es ist vielleicht nicht die modernste Art, ne? Leistungstests zu machen, aber wir haben dann immer so 1000-Meter-Läufe einfach.
Okay, 1000.
Um dann, ne? Ja.
Ich kannte dann so den Cooper-Lauf, das ist dann so, so wow in
genau,
der Art.
Genau, ja. Gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Also doch ein bisschen Felix Magath in dir drin.
Ein bisschen.
Also es ging ja nicht um Euro bei dem Tausender.
Ja, Tom, das war's. Es hat uns sehr gefreut. Es hat lange gedauert, bis wir dich endlich mal hier ins Studio lotsen konnten, aber es hat sich rentiert. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, war sehr schön, danke euch.
Und wir folgen jetzt mal die letzten Spiele beim TSV Wolbach und natürlich dann auch die nächste Saison, wie es weitergeht.
Super.
Vielen Dank.
Danke auch.
Balthasars Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen. Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Ja, Peter, wir hatten ja heute den Dom Schönhöfer zu Gast und da habe ich mir gedacht, ich frage dich auch mal zum Dominik, weil ich mir vorstellen könnte, dass du auch die ein oder andere Episode hast, wo du mit dem Dom ja zu tun hattest.
Ja, also den Dom kenne ich also schon ewig, noch als Spieler, nicht nur bei seinem Heimatverein in Wolbach, sondern auch bei der Schnüdel, wo er immer war. und dann aber intensiver eigentlich später, als er Trainer war. Und zwar ist er damals von Wolbach nach Münnerstadt gewechselt und hat die Münnerstädter zur Meisterschaft geführt. War aber ein Trainer, muss ich sagen, der in Anführungszeichen als harter Hund galt, der sehr viel Wert auf Disziplin, Kondition und ja auch auf das Gemeinschaftsgefühl der Mannschaft gesetzt hat.
Also ich finde es jetzt insofern spannend, weil du weißt ja nicht, über was wir gesprochen haben im Dom. Ja. Von daher können jetzt die Hörer und die Hörerinnen eben mal abgleichen, ob das, was er vorhin erzählt hat, eben auch zu deinen Inhalten passt. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, genau. Hat er
ja, also in Münnerstadt war es zum Beispiel so, dass er vor Saisonbeginn verkündet hat, wenn er zum Training kommt, spielt auch an dem kommenden am folgenden Wochenende nicht in der ersten Mannschaft. Und da gab es dann mal die Situation, dass die zwei Kniesack-Brüder, der Michael und der Thomas Kniesack, also absolute Stammspieler und Leistungsträger der Mannschaft, Anfang der Woche nach Polen zur Beerdigung von der Oma reisten, am Wochenende wieder zurückkamen, ja, und sich zu ihrer Überraschung und auch zur Überraschung der Münnerstädter Fans in der zweiten Mannschaft wiedergefunden haben. Also die waren zwar entschuldigt, dass sie nicht zum Training kommen sind, hat er natürlich akzeptiert, aber wer nicht trainiert hat, der muss erst wieder mal sich empfehlen durch Trainingseinheiten in der folgenden Woche.
Hast du den Eindruck gehabt, war der Dom sich wegen selber im Weg gestanden oder wurde dann dieser Weg akzeptiert?
Vielleicht der sogar der Weg wurde absolut akzeptiert, weil er das vorher verkündet hat. Mhm. Und die Spieler haben gesagt, ja gut, Trainingsfleiß gehört dazu. Und darauf hat er ja auch immer Wert gelegt. Wobei man sagen muss, die Mannschaften, die er trainiert hat, später auch Großbadorf oder Schwebenried, die waren immer konditionell top in Schuss gewesen. Also weil er immer gesagt hat, wer keine Kraft hat, der hält ja höchstens 60 Minuten durch. Und nicht überraschend haben dann diese Mannschaften auch in der letzten Spielphase immer noch mal zulegen können und ihre Tore geschossen.
Würdest du sagen, oder kennst du einen Trainer, der heute vielleicht ähnlich ist? Oder wo du vielleicht ein jüngerer Trainer, wo du den Dom so ein bisschen wiedererkennst? Oder sagst du, das war, also in der Kompromisslosigkeit, das kannst du heute schon fast gar nichts mehr bringen?
Der Meinung ist auch der Dom. Ich habe ihn letztes Jahr in Wolbach getroffen und da haben sie ein Testspiel gegen Münnerstadt gemacht. Und da hat er mir eben auch gesagt, also diese harten Zügel, die kannst du heute nicht mehr anlegen, weil das ist eine ganz andere Spielergeneration. Und ja, für die ist Fußball nicht unbedingt das Wichtigste.
So, das war's heute. Mit viel ja Lokalem mit dem Dominik Schönhöfer aus der Sicht eines ehemaligen Spielers und jetzt erfolgreichen Trainers. Wir hoffen, euch hat es natürlich wie immer Spaß gemacht. Zum Schluss nochmal der kurze Werbeblock. Denkt an die Abstimmung auf deutscher-podcastpreis.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr für uns stimmt. Und dann müssen wir ja morgen auch wieder alle auf die Arbeit.